Wir wollen uns heute Morgen mit einem anderen besonderen Thema beschäftigen, das wir auch häufiger in den Sprüchen angesprochen finden. Und zwar soll es um die Frau gehen. Ja, was machen wir jetzt? Dürfen die Männer dabei noch zuhören? Dürfen sie möglicherweise heute Morgen Munition sammeln, um dann ihrer Frau zu sagen, siehst du, ich habe dir immer gesagt, so musst du sein, nicht? Und dann die Frauen möglicherweise depressiv werden dabei. Ich hoffe, dass es nicht dazu führt. Nein, denn wie bei allem, was uns Gott vor Augen malt, sollen wir dadurch ja mehr Freude an seinem Wort bekommen. Wir sollen Orientierung bekommen nach einem Zielpunkt, den Gott für uns erreichen will. Manche der Punkte, die ich anspreche, gelten natürlich gleicherweise auch für Männer. Also insofern können wir uns herausgefordert fühlen, bei manchen dieser Punkte auch als Männer dem nachzustreben. Darüber hinaus könntet ihr jetzt sagen, ist es ja vielleicht zu spät, jetzt habe ich schon meinen Ehepartner gewählt, diese Stunde hätte ich ja vorher hören sollen, um dann meine Augen aufzumachen, wo ist denn nun eine Frau, die dem entspricht. Darum soll es nicht gehen. Es soll dann eher darum gehen, dass ihr Mut und Freude dabei habt, wo ihr erkennt, dass eure Frau in dieser oder jener Hinsicht ja dem entspricht. Oder dass ihr sie selbst dabei auch ermutigen könnt. Manche Punkte, die die Frauen angehen, insbesondere in Sprüche Kapitel 31, betreffen dann ja auch die Männer, nämlich das Verhalten zwischen Frauen und Männern. Also, es ist gut für uns, weil wir erkennen können, wo Gott uns schon gesegnet hat. Es ist gut für uns, weil wir dem nachstreben können, als Männer manchen dieser Punkte ähnlicher zu werden und natürlich auch für alle Frauen da ein Bild vor Augen gemalt zu bekommen, wie es einer Idealvorstellung der Sprüche entspricht. Zuerst einmal möchte ich ein paar ganz allgemeine Stellen lesen aus den Sprüchen, die uns vor Augen malen, dass auch Partnerwahl, auch die Beziehung in der Ehe ist eine Sache Gottes. Es hängt nicht nur damit zusammen, dass ich möglichst gut überlege und möglichst gut plane, sondern es ist Gott, der dahinter steht. Eine Stelle, die uns das allgemein für das ganze Leben vor Augen malt, ist in Sprüche 16, Vers 9. Da lesen wir nämlich, des Menschen Herz erdenkt sich sein Weg, aber der Herr allein lenkt seine Schritt. Das ist ja etwas, das könnten wir fast für jeden unserer Morgenstunden anführen. Wir planen, wir überlegen, wir wollen die Maßstäbe haben, wie können wir am besten handeln, wie können wir entscheiden in unserem Alltag. Aber einer der wichtigsten Punkte, die wir in unserem Leben lernen müssen und die ich in meinem Leben auch immer wieder habe lernen müssen, nicht nur darauf zu vertrauen, was mir logisch erscheint, was mir sinnvoll erscheint, sondern zu sehen, Gott hat die Sache in der Hand. Gott weiß, worauf es eigentlich hinausläuft. Und das gilt natürlich genauso auch für Ehe und für Partnerschaft. Ich kann mir sehr gute Gedanken machen. All das ist nie eine Garantie, dass es auch in der Ehe, in der Beziehung immer klappt und gut läuft. Das sollten wir dabei berücksichtigen. Auch die besten Ehetricks helfen dabei nicht, sondern es ist dann ein Segen. Gottes Gott sieht, was für uns gut ist, auch was wir brauchen in dieser Hinsicht. Etwas konkreter wird das dann noch im Kapitel 18, Vers 22. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Hier wird erst einmal allgemein von der Ehefrau geredet. Also könnt ihr euch jetzt als Männer gut auf die Schulter klopfen und kann sagen, ihr habt etwas Gutes bekommen. Gott hat euch beschenkt, seid dafür dankbar. Ihr habt Wohlgefallen vor dem Herrn erlangt, ihr habt eine Ehefrau gefunden. Erst einmal ganz allgemein. Hier wird noch nicht gesagt, wenn sie diese und diese und diese Kriterien erfüllt, dann, sondern allgemein, freut euch daran, Gott hat euch beschenkt. Hier ein Hinweis, eine Ermutigung für Männer, da auch Gott dankbar zu sein, selbst in Phasen, wo ihr euch möglicherweise über euren Ehepartner ärgern solltet. Oder möglicherweise, wo ihr dann unzufrieden seid und sagt, ja, meine Frau sollte doch noch häufiger Sprüche 31 lesen, nicht? Morgens aufstehen vor Morgengrauen, nicht? Wenn ihr noch im Bett liegt und so und dann schon die Arbeit anfangen. Nein, darum geht es hier an dieser Stelle erstmal nicht, sondern hier geht es dankbar zu sein für das, was ist, ohne eine Veränderung jetzt bewusst im Blick zu haben, die kommt ja gleich auch noch. Kapitel 19, Vers 14, wird uns das Ganze noch einmal beschrieben, etwas anders. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau, hier ist jetzt Verständige besonders erwähnt, kommt vom Herrn. Also hier bewusst, es könnte ja fast, könnten wir verzweifeln darüber, könnten wir sagen, da steht jetzt kein schönes Kriterium, wie gesagt wird, du musst diesen Trick anwenden und dann findest du eine verständige Ehefrau, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Also wenn du dann, als du deinen Ehepartner kennengelernt hast, hing es nicht damit zusammen, dass du nicht die Glücksfrage gestellt hast. Nicht irgendwie eine Aufgabe, nun also wenn meine Frau jetzt, sobald wir draußen sind, aus diesem Brunnen Wasser schöpft oder so und mir anbietet, ne, kennt ihr ja aus dem Alten Testament, dann ist das die Richtige. Nein, das ist kein allgemeiner Trick, um die richtige Frau zu finden, sondern wir so müssen sehen, das ist das, was Gott uns schenkt als Männer. Jetzt merken wir, das wendet sich ja an Männer, nicht? Ihr als Frauen seid jetzt die Geschenke. Wie fühlt man sich als Geschenk? Ja, auf jeden Fall führt es vor Augen, wir können uns darüber freuen, sollen uns freuen. Noch mehr natürlich, das wäre jetzt diese Stufe, wenn wir eine verständige Ehefrau haben. Verständig, das müssen wir jetzt auslegen, da müssen wir sagen, verständig heißt ja die Verstand hat, die Weisheit hat. Und was Weisheit alles beinhaltet, das haben wir in den letzten Morgenstunden immer versucht vor Augen zu führen. Also wie man sich Gott gegenüber verhält, dem Nächsten gegenüber verhält, wie man spricht und handelt, all das ist hiermit gemeint. Und auch noch eine weitere letzte Stelle, die uns das vor Augen führt, und zwar die uns ein bisschen vielleicht auch die Realität der Beziehung in der Ehe vor Augen führt, fand ich ganz schön, ist Kapitel 30, Vers 18. Kapitel 30, Vers 18 und 19. Drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht. Das hat jetzt mit der eben damit zu tun, also es ist jetzt hier also etwas Lyrisches, nicht? Deshalb sind jetzt verschiedene Sachen. Er sagt nicht ganz deutlich, was er ausdrücken will, sondern vergleicht, was unverständlich ist. Und was ist unverständlich? Des Adlers Weg am Himmel. Das kann er nicht berechnen, da ist ihm das unverständlich. Die Schlange am Weg am Felsen, das Schiff mitten auf dem Meer und des Mannes Weg beim Weibe. Oder bei der Frau, könnten wir übersetzen. Also hier wird ja der Mann eher angesprochen, der sagt, naja, so manchmal ist das unbegreifbar. Nicht? Wie verhalten sich die Männer mit ihren Frauen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das positiv oder negativ deuten soll, ob ich sagen soll, naja, also manchmal sind die Männer da ganz unverständlich oder vielleicht kann man das einfach nur nicht genau berechnen. Er sagt ja, das ist wundersam und ich verstehe es nicht, wie sie miteinander umgehen. Und naja, tatsächlich kann es manchmal sein, dass wir als Männer uns daneben benehmen, falsch handeln. Und hier sollte das eine Herausforderung sein. Überlegt euch gut, wie ihr mit eurer Frau umgeht. Wir hatten das ja in unserem Männerkreis. Ich verrate jetzt keine Geheimnisse, nicht? Aber in unserem Männerkreis kam es dann gestern Morgen, ging es dann unter anderem auch darum, ja, wie kann ein Mann so ein fremdes Wesen wie eine Frau verstehen? Nicht? Also, dass es da manchmal Kommunikationsprobleme gibt. Dass eine Frau eines sagt und der Mann was anderes versteht. Und auch umgekehrt. Und da sieht man, dass jetzt dieses Gemeinsame von Mann und Frau, finden wir hier auch schon, dass es etwas Wundersames, dass es etwas nicht genau logisch Verständliches, dass es etwas, wo es manchmal Schwierigkeiten geben kann. Das ist das, was diese Stellen uns zeigen wollen. Nun möchte ich zuerst einmal eingehen darauf, was ist denn nun oder wie ist denn nun die falsche Ehefrau? Also lesen wir denn in den Sprüchen, welche Ehefrau solltet ihr nach Möglichkeit nicht auswählen als Männer? Oder wo sind dann negative Beispiele? An manchen Stellen wird direkt die Frau erwähnt und wird gesagt, solch eine Frau, also das ist schlimm, besser nicht. Dann gibt es andere Punkte, wo allgemein Menschen beschrieben werden. Und von denen haben wir auch schon einige an den letzten Morgenstunden besprochen. Die beziehen sich allgemein auf Menschen und dann natürlich auch auf den, speziell auf die Ehefrau. So beginnt das in Sprüche 1, Vers 11, dass wir uns fernhalten sollen von der Gemeinschaft mit den Räubern. Also, wenn du deine Frau gesucht hast, suche sie nicht als Räuberbraut irgendwo, nicht? Also geh nicht zu den Verbrechern und such dir da eine Frau. Ich meine, das ist relativ einfach, relativ verständlich. Aber so ein bisschen Weisheit steckt ja insofern darin, überleg dir ganz genau, aus welchem Umfeld kommt deine Frau eigentlich, wovon ist sie geprägt, wenn du sie dir aussuchst, was wir jetzt schon zum größten Teil hier heute Morgen hinter uns haben. Es sind jetzt noch ein paar wenige, die das dann mit in die Erwägung ziehen können für ihre zukünftige Partnerschaft, besonders wenn ich da in die Ecke schaue. Ne? Ja, gut. Dann haben wir als nächstes beispielsweise, ich könnte jetzt hier fast jeden Vers aus den Sprüchen nennen, nenne nur Beispiele dafür, Kapitel 3, Vers 31. Kapitel 3, Vers 31, da wird nämlich gesagt, sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seine Wege keinen. Also nicht neidisch zu sein ist etwas Wichtiges, auch nicht so sehr immer, möchte ich einmal sagen, nach dem zu schauen, der Unrecht tut. Also wenn du deine Ehefrau hast, freue dich an ihr oder das ist in Ordnung, schau nicht danach, was möglicherweise irgendein Ungläubiger für eine Ehefrau hat, was da eben vielleicht erstmal attraktiv zu sein scheint, aber es in Wirklichkeit ja nicht ist. Dann Sünde führt zum Tod, Kapitel 5, Vers 8 und 9. Das ist auch klar, wir sollten keine Ehefrau aussuchen. Hier merken wir, spielen geistliche Dinge eine Rolle, die in erster Linie sich nach Sünde orientiert und ihr Leben danach gestaltet. Es sollte eine Frau sein, die treu ist. Kapitel 5, Vers 21. Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn. Und er hat auch Acht auf der Menschen Wege. Das ist ja auch gut. Also manches Mal, da bewundere ich mich jetzt, wie kommt denn das? Also ich habe hier irgendwas vertauscht. Ist das hier vielleicht Vers 12? Naja, aber dass ihr treu sein sollt, glaubt ihr mir hoffentlich auch so. Nicht? Also ich finde den Vers noch. Wenn ich hier länger suche, habt ihr den gerade? Also sonst lassen wir das. Ich denke, ich habe auch noch einen zweiten, der die Treue anspricht. Hast du gerade? 15 und 17. Ja, das ist auch ein schöner Vers, der sagt, du sollst treu sein deiner Frau gegenüber. Nicht? Mit der Zisterne habe ich euch ja gesagt, das ist die Frau, denn es geht ja darum, dass der Mann verführt wird. Ich hatte das erwähnt bei Untreue, Ehebruch und so. Lassen wir den Vers, ich muss mir den hier merken, dass ich ihn euch nicht aufschreibe. Und ich gehe dem nochmal nach, welchen ich damit meinte. Ja, das Sünde bestrafte, das haben wir dann allerdings in Kapitel 5, Vers 22 und 23. Die Gottlosen werden in seiner Missetat gefangen und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Also auch hier deutlich wird darauf Wert gelegt, achte darauf, mit welchen Menschen du zu tun hast. Denn Menschen, die sich nach Sünde orientieren, die werden auch darin gefangen genommen werden. Das ist ja manches Mal, was manche junge Männer und Frauen, auch wenn sie gläubig sind, nicht so stark beachten. Schauen sich um in der Welt und sehen da eine schöne junge Frau, einen schönen jungen Mann und der ist ja so lieb und der ist ja so nett und bestimmt wird er auch mal gläubig. Aber gar nicht darauf zu achten, dass nach der Bibel das Leben des Menschen entweder von der Sünde oder von Gottes Gerechtigkeit bestimmt wird. Und wenn es nicht jemand ist, der Gott nachfolgt, dann automatisch wird das jemand sein, so lieb und nett er ist, der irgendwann in diese Sünde hineinkommt und die Korrektur von Gott nicht annimmt. Also hier sehen wir, sollten wir deutlich sehen, das zieht negative Folgen nach sich, wenn jemand sich so im Leben orientiert und da sollten wir uns nicht ewig dran binden. Kapitel 6, Vers 16 und folgende. Diese sechs Dinge hasst der Herr und sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Räke schmiedet, Füße, die behende sind, Schaden zu tun, eine falsche Zunge, ein falscher Zeuge, der falsche Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Diese Dinge, die für alle Menschen gelten, gelten natürlich auch darin, wenn wir uns umschauen nach einem Partner. Also hier, das ist negativ. Das sollte nach Möglichkeit nicht den Partner prägen. Ich überschlage mal ein paar Punkte, die ihr später noch nachlesen könnt. Ich werde es bis morgen früh fertig haben und euch dann auch die anderen Lektionen mit austeilen. Es sollte ein Partner sein, der bereit ist, nicht über andere negativ zu reden, andere zu schmähen. So haben wir das beispielsweise in Kapitel 11, Vers 12. Kapitel 11, Vers 12. Wer seinem Nächsten schmäht, ist ein Tor, aber ein verständiger Mann schweigt stille. Hier sind die Männer angesprochen. Ich meine, das können wir genauso anwenden auf jeden Menschen, damit auch auf die Frau. Also zu schmähen, andere fertig zu machen, schlecht über andere zu reden, das sollten wir nach Möglichkeit nicht tun. Als Frauen, als Männer natürlich auch. Dann werden die Frauen angesprochen, beispielsweise in Kapitel 11, Vers 16, speziell die Frauen. Nämlich ein holdseliges Weib, sagt Luther hier, ein holdseliges Weib erlangt Ehre. Aber eine Schande ist ein Weib, das Redlichkeit hasst. Bis dahin, in der wird nur vom Fleiß geredet. Also hier holdseliges Weib, ein Weib, was die Redlichkeit hasst, also was die Ehrlichkeit hasst, was das richtige Leben hasst. Wir könnten sagen, was Leben hasst, wie es Gott offenbart. Wenn also deine Frau sagt oder deine zukünftige oder so sagt, also ich will damit nichts zu tun haben, die Maßstäbe der Bibel gelten für mich nicht. Das ist dann eben das, was hier in erster Linie mit gemeint ist, der die Rechtschaffenheit oder Redlichkeit hasst. Ja, dann kommt es weiter, dann finden wir einen Hinweis in Kapitel in Vers 17, da geht es ja auch was im Zusammenhang. Ein barmherziger Mann nützt auch sich selbst, aber ein Herzloser schneidet sich ins eigene Fleisch. Also Herzlosigkeit, Unbarmherzigkeit, Das ist auch etwas, was Gott ablehnt, was sich ja nicht nur äußert, wie ich mich als Frau oder als Mann meinem Partner gegenüber verhalte, sondern auch anderen Menschen gegenüber verhalte. Auch das spielt eine Rolle, wie ich meinen Partner beurteile, wie ich sehe, wie geht er mit anderen Menschen um. Dann finden wir, wieder die Frau wird besonders erwähnt, mit einem drastischen Bild in Kapitel 11, Vers 22. Ein schönes Weib ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne, oder gelesen. Das sind ja so drastische Bilder, die bleiben einem schon fast in Erinnerung, einfach so, weil sie so so stark sind. Nicht? Also das, was hier deutlich vor Augen gemalt wird, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir im Kopf behalten sollten. Schönheit ist bei der Bewertung oder dem Wert einer Frau oder der Position einer Frau nicht das Entscheidende, nicht der entscheidende Maßstab. Denn wie gesagt, eine schöne Frau, das ist in Ordnung, aber ohne Zucht, tja, das bringt nichts, das ist sinnlos, das ist nicht der Hauptwert, auf den es ankommt. Und hier merken wir, sind die Werte, die die Bibel uns vor Augen malt, vollkommen andere als in der Welt um uns herum. Denn in der Welt um uns herum, da gilt an erster Linie, wie sieht eine Frau aus? Das ist ja auch das, wo am meisten Geld und Energie hinein investiert wird. Oder? Ich meine, wie viel Zeit verbringt eine normale Frau, meinetwegen im Gebet oder innerlich in sich zu hören, was sie nun verändern müsste? Und wie viel verbringt sie damit, schöne Kleider auszusuchen, Make-up aufzulegen, die richtige Frisur zu bekommen, schön im anderen zu erscheinen? Diese Sachen sind ja alle nicht schlecht, das wird hier ja nicht gesagt. Nur, wenn das der erste Aspekt ist, auf den ich Wert lege, dann lege ich daneben. Das ist nicht der entscheidende Punkt, ob nun eine Frau besonders schön ist oder nicht. Wenn die anderen Sachen stimmen, dann ist es gut. Das ist dann eine super Sache. Aber wenn dieses im Kern nicht stimmt, dann kannst du alles andere vergessen. Also erst einmal malt uns das natürlich vor Augen. Wir finden das ja auch im ersten Petrusbrief, wo dann uns gesagt wird, ich meine, es ist der erste Petrusbrief, eben die Schönheit der Frau liegt nicht in ihren Haarflechten und also etwas, sondern in dem Innerlichen. Ich müsste mal nachschauen, welche Verse das genau sind. Oder wisst ihr das gerade im Kopf? Also es wird uns immer wieder in der Bibel ja gesagt, genau, in Kapitel 3, 1. Petrus 3, Verse 3 und folgende. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten die heiligen Frauen geschmückt, die die Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern sich unterordnet, wie Sarah, der Abraham und so weiter und so weiter und so weiter. Also hier, wie ist die Stellung der Frau gegenüber dem Mann? Und hier sehen wir, aber es wird deutlich gesagt, nicht die äußerliche Schmuck, der ist das Entscheidende. Damit soll nicht in erster Linie gesagt werden, dass eine Frau sich nicht schmücken darf, sondern das Wesentliche, auf das es ankommt, ist das Innere. Und das muss natürlich im Blick behalten werden. Wie sehr pflege ich das als Frau? Als Mann sicherlich auch, nur Männer legen meistens ja nicht so starken Wert auf ihre Schönheit. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht macht ihr das hier auch. Ich habe gehört, dass die Umsätze gerade bei so Parfum und so etwas auch bei Männern steigen, nicht? Aber vielleicht ist das doch nicht ganz so stark. Hier jedenfalls, das Äußerliche ist nicht das entscheidend Wichtige. Es ist schön, wenn es da ist, aber das Innerliche, das ist entscheidender hier. Nun, dann geht es etwas weiter und dann geht es über unbedachte Worte, also beispielsweise Kapitel 13, Vers 2 folgende. Die Frucht seiner Worte genießt der Fromme, aber der Verächter sind gierig nach Frevel. Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Also auch hier ganz drastisch, nicht? Sprache. Also wer immer nur so dahin redet, wer seine Zunge nicht unter Kontrolle hat, wer nicht überlegt, was er eigentlich sagt, über den kommt Verderben. Und das ist eigentlich auch nicht gut, auch für einen Ehepartner nicht gut. Also darauf sollten wir ebenfalls achten. Das sind entscheidende Punkte, die die Bibel uns vor Augen malt. Dass die Gemeinschaft mit dem Toren nicht gesucht werden soll. Kapitel 14, Vers 17, dass nach Möglichkeit es keine Person sein soll, die je Zorn und Intrigen verbreitet, denn das schadet uns auch. Keine Person, die eifersüchtig ist. Kapitel 14, Vers 30, das wird jetzt allgemein gesagt. Ich sage es nochmal, deute ich aber auch natürlich für einen Ehepartner. Möglichst jemand, der auf Zank verzichtet, Kapitel 17, Vers 19. Das wird uns auch nochmal definitiv von der Frau gesagt, nämlich Kapitel 19, Vers 13. Kapitel 19, Vers 13, da lesen wir, ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid und ein zänkisches Weib ist wie ein ständig triefendes Dach. Also ich habe diesen Vers auch schon einmal erwähnt im anderen Zusammenhang, eben vom Zank. Jetzt stellt euch vor, euer Haus hat ein paar Lecks im Dach und da läuft das Wasser runter und es regnet gerade so wie hier. Die Balken fangen an zu modern, alles fängt an zu schimmeln, alles wird schlecht. Und jetzt wird gesagt, genau so ist eine Frau, die immer zänkisch ist. Die also mit jedem zankt, mit euch und mit anderen. Das bringt Unfrieden in eure Familie, das bringt Unfrieden in Beziehungen, in denen ihr drin seid. Das ist schlecht. Da besser die Finger davon lassen. Es wird dann gesagt in Kapitel 19, Vers 26, wer seine Eltern hasst, wer seine Eltern verachtet, der hasst Gott. Also hier auch möglichst jemand, der jetzt nicht nur negativ von den eigenen Eltern redet, sondern auch da zu sehen, so wie sich eine Frau oder ein Mann seinen Eltern gegenüber verhält, kann das durchaus auch etwas Kennzeichnendes sein, wie diese Person allgemein mit anderen umgeht oder denkt oder handelt. Dann in Kapitel 20, Vers 1 wird uns davon abgeraten, dass wir möglichst keinen übermäßigen Alkohol trinken sollten. Ja, das sind so ganz profane Sachen. Also, wenn ich jetzt einmal das anwende auf den Ehepartner, heirate niemanden, der Alkoholiker ist. Ja, manche Frauen, meistens sind es ja eher die Frauen, die negative Erfahrung machen mit ihren Männern, weil mehr Männer Alkoholiker sind als Frauen. Aber dann merkt ihr sicherlich auch, das kann Ehe kaputt machen. Ich erinnere mich, aber vor 2 Jahren war es, da war ein Ehepaar hier, mit dem ich mich unterhalten habe, wo es dann so war. Der Mann war Alkoholiker und die Frau hatte stark darunter zu leiden. Klar. Dass zänkische Frauen unerträglich sind, finden wir noch einmal in Kapitel 21, Vers 9. Kapitel 21, Vers 9. Besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einem zänkischen Weib zusammen in einem Hause. Also besser zieht euch irgendwo auf den Dachboden zurück, wo alles leer ist und ihr habt keine zänkische Frau um euch herum. Gerade in diesen Bildern wird ja deutlich gemacht, wie sehr diese Charaktereigenschaften entscheidend sind über das glückliche Zusammenleben. Eben, ich wiederhole nochmal, nicht in erster Linie das Äußere. Wir haben ja es gefunden im Umgang mit Geld, nicht der Reichtum oder mit der Arbeit, nicht der Reichtum ist das, was glücklich macht, sondern die Weisheit. Hier finden wir nicht das schöne Äußere, sondern dass eben nicht dieses Zänkische beispielsweise da ist. Das macht das Leben schwer oder unerträglich, so scheint es hier jetzt sogar zu sein. Kapitel 21, Vers 17. Wieder das jetzt ein Vers nicht nur für Frauen, aber auch, wer gerne in Freuden lebt, wird Mangel haben und wer Wein und Salböl liebt, wird nicht reich. Hier soll deutlich gesagt werden, wenn jemand nur an Luxus denkt, nur das muss ich haben und dieses muss ich haben und das würde ich auch noch gerne haben, mit welcher Begründung auch immer, dann wirst du schlecht rauskommen. Du wirst nie auf den grünen Zweig kommen, würde ich das mal übersetzen. In deiner Ehe wird es immer wieder Probleme geben, auch mit Geld, wenn du ständig nur nach dem Luxus, denn das hier sind ja Luxusartikel, die genannt werden, dich ausrichtest. Nun, diese zänkischen Frauen kommen dann noch ein drittes Mal vor, um das vor Augen zu malen. Kapitel 21, Vers 19, also der Salomo hat das sehr ernst genommen, wobei unter seinen, ich denke ja, knapp 1000 Frauen, da werden wahrscheinlich auch ein paar Zänkische gewesen sein, nicht? Aber viel aus, also wir sind natürlich nicht in der gleichen Lage jetzt, nicht? Gut. Also Kapitel 21, Vers 19, besser in der Wüste wohnen als bei einem zänkischen und zornigen Weib. Ist also noch schlimmer, nicht nur in der Ecke des Dachs, sondern besser irgendwo in die Einöde, möglichst weit weg, als mit unter einem Dach mit einer zänkischen Frau. Ist also immer radikaler hier. Das zeigt uns, wie deutlich er darauf hinweist. Kapitel 22, Vers 14. Der Mund unzüchtiger Weiber ist eine tiefe Grube. Wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Also hier werden die Frauen, die unzüchtig reden, sogar noch als Strafe von Gott erwähnt. Also auch recht drastische Aussage, wo gesagt wird, das kann euch ziemlich stark treffen. Unzüchtige Weiber, also das heißt, die mit Mund unzüchtig sind, die irgendwelche Dinge reden, die nicht der Weisheit Gottes entsprechen, die leichtfertig daherreden, die andere Menschen verführen, die Dinge sagen, die gegen die Ordnung Gottes sind. Das ist schlimm für einen Mann. Umgekehrt natürlich auch für eine Frau, aber hier wird ja insbesondere die Frau erwähnt. Dann geht es weiter, Kapitel 23, Vers 27 und folgende. 23 und 27. Denn die Hure ist eine tiefe Grube und die fremde Frau ist ein enger Brunnen. Auch lauert sie wie ein Räuber und mehrt die Treulosen unter den Menschen. Also was hier gesagt werden soll, das Negative ist eine treulose Frau. Hier wird ja auch die Ehefrau erwähnt, die irgendeinen anderen verführt, das ist schlecht. Da leiden die Menschen drunter, die schaden anderem und natürlich dir selbst. Es wird ja erst die Prostituierte erwähnt und dann die fremde Frau, die schon verheiratet ist, die dann andere verführt zur Untreue. Und da wird gesagt, das ist schlecht. Also, vorhin habe ich ja einen Vers nicht gefunden mit der Treue. Hier habt ihr ein, Treue ist wichtig. Untreue, das ist ein Kennzeichen, ein negatives Kennzeichen, das möglichst nicht vorhanden sein sollte. Kapitel 25, Vers 23. Haben wir dann, Wind mit dunklen Wolken bringen Regen und heimliches Geschwätz schafft saure Gesichter. hier so schöne Bilder, nicht? Könnt ihr euch richtig vorstellen, heimliches Geschwätz, Getusche und plötzlich, dann fallen hier die Wangen runter, nicht? Und oh, was hat er erzählt und gesagt? Das, was wir im Neuen Testament ja als Afterrede oder üble Nachrede kennen, diese Sachen sind damit gemeint. Ist hier nicht damit gemeint, dass ich irgendwelche positiven Sachen geheimnisvoll sage. Also meinetwegen hat jemand Probleme und ich sage das nicht in der Öffentlichkeit, sondern ermutige den insgeheim. Das ist ja nicht gemeint hier damit. Sondern hier ist heimliches Geschwätz mit gemeint, was uns die Sprüche ja vor Augen malen, Geheimnisse des anderen ausplaudern. Schlecht über andere reden. Jetzt haben wir gerade diese lockere Zunge, diese unzüchtige Rede. Diese Sachen sind damit alle gemeint, dieses heimliches Geschwätz. Die zänkischen Frauen begegnen uns noch einmal. Also, und was haben wir nämlich dann in Vers 24 im selben Kapitel? Besser im Winkel auf dem Dach sitzen, als mit einem zänkischen Weib zusammen im Haus. Das ist eine wörtliche Wiederholung des Verses, den wir ja gerade schon mal gehabt haben, etwas früher. Also auch das als Negatives. Eifersucht habe ich schon mal erwähnt. Und die zänkischen Frauen begegnen uns jetzt auch noch ein, ich weiß nicht, jetzt habe ich mitgezählt, sechstes oder fünftes Mal. Und zwar in 27 Vers 15. Ein zänkisches Weib ist wie ein triefendes Dach. Wenn sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Also das triefende Dach nur, wenn es jetzt wirklich viel regnet. Nicht? Also wenn es ganz schlimm kommt. Wenn da die Überschwemmung ansteht, wie in Bayern. Das so vergleichbar ist das mit einer zänkischen Frau. Dann, wir sollten nach Möglichkeit nicht nur an das Vergnügen denken. Für Männer und Frauen gilt das. 28 Vers 7. Da wird nämlich gesagt, wer die Lehre bewahrt, ist ein vernünftiger, verständiger Sohn. Wer aber ein schlimmer Geselle ist, der macht seinem Vater Schande. Hier auf die Jungen, aber hier also wer Überfluss und Schlimmerei, also wer Überfluss liebt, der wird auf die Dauer, das wird schlecht herauskommen. Habgier ist schlecht, Schmeicheln anderen ist auch schlecht. Und dann wird noch gesagt, das hatte ich auch schon einmal erwähnt, Kapitel 30, Vers 15, die Frauen, die nie genug haben, das ist auch kann ein Problem sein, 30, Vers 15, da wird gesagt, der Blutegel hat zwei Töchter, die heißen, gib her, gib her, drei sind's nicht zu sättigen und vier sagen, nie, es ist genug, das Totenreich, die Frauen, der Frauen verschlossener Schoß, die Erde, die nicht des Wassers satt wird und das Feuer, das spricht, es ist genug. Das nie spricht, es ist genug. Also hier insbesondere Frauen, insbesondere wird hier gesagt im Zusammenhang mit den Kindern, aber es ist ja nicht nur mit Kindern gemeint, sondern meint natürlich allgemein auch darüber hinaus. Also jemand, der nie gesättigt ist, der nie zufrieden ist, das ist natürlich auch etwas Problematisches. Und nachdem wir einen Blick geworfen haben, manchmal sicherlich etwas lächelnd, manchmal vielleicht ernst hereinschauend von dem, wie eine Frau nicht sein sollte, jetzt wollen wir natürlich die restliche Zeit darauf verwenden, was sagen uns denn die Sprüche darauf, wie sollte eine Frau sein? Und ein besonderes Augenmerk möchte ich dabei auf Sprüche 31 richten, aber nicht nur. Ich möchte erst einen kleinen Durchgang nehmen durch die Sprüche und möchte dann den letzten Teil etwas ausführlicher mich mit Sprüche 31 beschäftigen. Wenn wir wieder von vorne anfangen, dann finden wir Kapitel 1, Vers 8. Da steht jetzt der Sohn, nicht? Also, mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Das, was ich vorhin genannt habe, wer die Eltern verachtet, das ist schlecht, ist abgelehnt. Hier könnten wir umgekehrt sagen, wird herausgehoben, wer sich den Eltern positiv gegenübersteht, das ist, so sollte es eigentlich sein. Dann wird gesagt, wer gehorsam gegen die Gebote Gottes ist, das bringt ein langes Leben. Kapitel 3, Vers 2. Allgemein für alle Menschen, natürlich auch gültig für die Frau. Da steht dann, wer die Gebote Gottes hält, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Es wird dann gesagt, Weisheit ist besser als Geld und Besitz. Kapitel 3, Vers 13. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Also hier wird wieder deutlich gesagt, wenn ich mal das umgekehrt versuche auszudrücken, heirate nicht unbedingt eine reiche Frau, es kommt nicht darauf an, dass sie möglichst viel Geld hat, sondern heirate lieber eine weise Frau. Oder Weisheit ist wichtiger als Reichtum, könnte ich auch sagen, wenn du in der bestehenden Ehe bist. Das ist das, worauf es eigentlich ankommen sollte. Versuch auch bei deiner Frau als Mann Weisheit zu fördern. Und nicht in erster Linie nur möglichst viel zu verdienen. Denn dann die Weisheit ist ja das, was wesentlicher bei deiner Frau und natürlich auch bei dir ist. Dann, dass die Gebote Leben geben, werde ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Dass Weisheit wertvoller als Besitz ist, finden wir auch in Kapitel 8, Vers 18. Dass der Weise zur Rechtweisung liebt und Ärgern haben wir ausführlich am letzten Sonntag besprochen, am vorletzten Sonntag besprochen, Kapitel 9, Vers 7 bis 9. Das gilt natürlich auch für den Ehepartner. Ein Ehepartner, der vollkommen korrekturunfähig ist, das ist schwierig, das ist ein Problem. Also auch da ist das eine wesentliche Eigenschaft, die positiv sein kann. Kapitel 12, Vers 4. Da werden dann speziell Frauen herausgehoben, weil ich will ja nicht nur allgemeine Aussagen der Sprüche nehmen, sondern auch speziell das, was die Frauen angeht. Da wird nämlich in Kapitel 12, Vers 4 erwähnt, eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine schandbare ist wie Eiter in seinem Gebein. Eiter im Gebein macht krank, lässt vielleicht sogar sterben, Entzündungsherd, das tut weh, das schmerzt. Das ist also bei einer schandbaren Frau. Hier wird dem gegenübergesetzt eine tüchtige Frau. Also tüchtig, die sich einsetzt, die, wir können es ganz materiell verstehen, die ihre Arbeit macht. Tüchtig kann aber eben auch so verstanden sein, dass sie tüchtig, also geistlich gesehen, tüchtig ist. Also tüchtig entsprechend den Ordnungen, wie Gott sie eigentlich haben will. Also so wie wir sagen, das Schiff ist seetüchtig, so ist die Frau hier gottestüchtig. Nicht? Also das kann damit drinstehen. Nicht nur der Fleiß ist damit gemeint, sondern auch Tüchtigkeit, die darüber hinausgeht. Dann werden in Kapitel 14, Vers 1 die weisen Frauen erwähnt. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber ihre Torheit reißt nieder mit eigenen Händen. Jetzt müssen wir uns lange damit beschäftigen, was sagen denn die Sprüche über Torheit? So ein bisschen haben wir das getan in der ersten Bibelarbeit, die wir gehabt haben, wenn ihr euch erinnert. Was sind Kennzeichen von Torheit? Und da sind viele, viele Punkte dran gekommen. Und wenn eine Frau sich danach ausrichtet, dann wird das eigene Haus eher vernichtet werden. Es wird schlecht gehen, es wird mühsam gehen, es wird Probleme geben. Dem wird gegenübergestellt, wenn eine Frau Weisheit nachstrebt. Das, was ich euch vorhin gesagt habe. Als Männer fördert das eure Frau. Weise wird, ihr seid selbst hoffentlich auch, aber ich meine, gerade im Verhalten zueinander. Und schätzt es, wenn Weisheit bei eurer Frau ist. Wenn ihr merkt, da tatsächlich ist Orientierung nach dem Wort Gottes, da könnt ihr auch Korrektur bekommen, da hilft sie euch in eurer Position weiter. Weise Frauen, das ist das, wo wir glücklich drüber sein sollten als Männer, wenn wir das haben. Die Furcht des Herrn ist gut, nicht nur für Frauen, auch für Männer, denn direkt in dem Vers danach steht dann, wer den Herrn fürchtet, der wandelt auf rechter Bahn, wer ihn aber verachtet, geht auf Abwegen. Also Furcht des Herrn. Das ist ja parallel häufig mit Weisheit. Weisheit ist also nicht nur ganz neutral, sondern richtet sich gerade danach auf, wie geht es geistlich im Leben deines Partners, deiner Frau zu. Dass Geduld wichtig ist, auch in der Ehe, sollte uns selbstverständlich sein. Kapitel 14, Vers 29 finden wir das. Nicht nur für Frauen hier, aber auch für Frauen, würde ich sagen. Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Also wenn die Frau weise sein soll, haben wir ja gerade gehört, das heißt, sie sollte auch geduldig sein. Wer ungeduldig ist, der ist ein Tor. So wird das hier vor Augen gemalt. Genauso gilt es für die sanften Antworten. Kapitel 15, Vers 1. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Auch das ist wichtig im Umgang miteinander. Nicht nur für Frauen, aber auch für Frauen. Dann die innere Fröhlichkeit. Kapitel 15, Vers 13 ist ein wichtiger Punkt in unserem Leben. Fröhlichkeit kommt auch noch einmal, Kapitel 17, Vers 22, dann die richtige, das fand ich auch noch sehr schön, Kapitel 24, Vers 26. Das fand ich auch ein schönes Bild. 24, Vers 26. Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Das ist nicht auch schön, nicht? Könnte man fast als Spruch in ein Poesiealbum schreiben. Nicht? So eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Also dann manche liebliche Antworten eurer Frauen freut euch darüber so, als wenn sie euch einen Kuss gibt, nicht? Könnte ich jetzt sagen, als Männer. Oder als Frauen strebt danach, liebliche Antworten zu geben. Das ist genauso ein Zeichen der liebevollen Zuwendung wie eine Umarmung oder wie ein Kuss oder wie ein Ich liebe dich. Eine liebliche Antwort. Ja, die tüchtige Frau, die finden wir jetzt insbesondere in dem Kapitel 31. 31, Verse 10 bis 31. Kapitel 31, ab Vers 10. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer zum Abschluss unserer Bibelarbeit heute vor Augen führen. Das beginnt nun in Vers 10. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ich glaube, manche Übersetzungen sagen auch an dieser Stelle, reden von Korallen, nicht? Kann das sein? Ja, also wichtig ist es jetzt auch nicht, dass wir den Unterschied zwischen Korallen und Perlen herauskehren. Das, was hier ja deutlich ist in beiden Aussagen, ist, es ist viel edler, viel wertvoller als irgendein ganz wertvolles Schmuckstück. Denn hier geht es ja um Schmuck, sowohl bei Perlen als auch bei Korallen. Übrigens, diese Perlen und diese Korallen, die müssten ebenfalls im Kapitel 18, Vers 22 bei euch vorkommen. Das hatte ich ja schon mal vorgelesen. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und wer Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Also hier, Ehefrau gefunden, hat was Gutes gefunden. Was ich auch schon gelesen habe, ist 19, Vers 14, glaube ich. Da wird das ebenfalls nochmal genannt. Genau, eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Also hier, es ist ein Geschenk, was Gott gibt. Mit den Perlen, da wollte ich aus Kapitel 3, Vers 15 nachschauen. Kapitel 3, Vers 15, da ist nämlich dieser selbe Vergleich, der hier für die Frau genommen ist, für die Weisheit, wenn ich das richtig sehe. Sie ist, also die Weisheit wird hier angesprochen, sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen vermagst, ist ihr nicht zu vergleichen. Also hier wird dann der Wert einer von Gott geschenkten Ehefrau, nämlich diese tüchtige Frau, verglichen mit dem Wert der Weisheit. Und die Weisheit wird ja in den Sprüchen über alles gesetzt. Also hier muss man sagen, ist dieser Lob, ist diese Bedeutung, die eine Frau für einen Mann haben kann, ist immens. Wenn wir das wörtlich hier nehmen wollen, immens. Jedenfalls viel wichtiger als irgendeine wichtige Stellung in der Gesellschaft, irgendein Reichtum, den wir erlangen können. Denn die Weisheit Gottes ist wichtiger dabei. Und eine Frau, die jetzt tüchtig genannt werden kann. Tüchtig haben wir auch schon gehabt an anderen Stelle. Deshalb sage ich zu tüchtig jetzt nicht viel mehr. Wir haben dann in Vers 11, ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Hier bei Nahrung, ich glaube, manche sprechen hier auch nur von Brot. Kann das sein? Ich hatte eine Bibelübersetzung gefunden, da stand dann auch nur von Brot wird ihm nicht mangeln. Aber Brot wird ja manches Mal auch an der Stelle von Grundnahrungsmitteln benutzt, so wie im Vaterunser. Also das Richtige, was hier gemeint ist, ist tatsächlich Nahrung. Dieses Grundsätzliche, was wir im Leben brauchen. Also eine Frau, die sich einsetzt, und hier geht es ja einsetzen in erster Linie zu Hause, in diesem Haushalt, das Herz des Mannes darf sich verlassen, es gibt da Vertrauen, der Mann kann auch der Frau die Verantwortung über das Haus überlassen. Das ist ja das, was im Folgenden noch kommt. Der muss jetzt nicht alles kontrollieren. Oberhaupt in der Familie zu sein, heißt nicht, genau zu überwachen, was deine Frau dabei tut, sondern der Frau vertrauensvoll das Haus zu überlassen. Wie gesagt, das Herz darf sich auf sie verlassen. Es ist klar, der braucht nicht unruhig zu sein, auch wenn er von zu Hause weggeht. Der weiß, mein Haus ist in guten Händen. Es wird auch immer das geben, was wir brauchen. Sie versorgt die Sachen, wie sie nötig sind. Das ist etwas, was hier gesagt werden soll. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Also wir können sagen, diese Frau, die hier beschrieben wird, die ist gütig, sie ist treu und zwar unabhängig, ob es nun gut geht im Leben oder schlecht. Denn hier wird ja gesagt, das Leben lang. Also sozusagen angespielt auf das Versprechen, was wir uns bei der Ehe geben, nicht? Durch Leiden und Krankheit und was weiß ich, alles treu zu sein. Hier wird gesagt, ganz gleich, ob es in deinem Geschäft gut geht, ob du reich bist oder nicht, eine treue Ehefrau, so wird hier gesagt, tut ihrem Mann Liebes und kein Leid das Leben lang. Also auch wenn es mal mies geht, auch wenn es mal Probleme gibt, dann sollte sie darauf ausgerichtet sein, ihren Mann hier zu erbauen, beziehungsweise da lieb zu ihm zu sein. Das ist das, was uns hier vor Augen gemalt wird. Also unabhängig von der Situation, in der wir uns befinden. Das geht dann etwas weiter. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Ja, das ist jetzt nicht gegen intellektuelle Frauen gerichtet, nicht? Also dass jetzt alle Frauen Handwerker sein müssen, sondern hier wird allgemein gemeint, sie ist nicht faul, soll damit gesagt werden. Also sie scheut sich nicht, ihre Hände auch zu gebrauchen, einzusetzen für das, was für den Haushalt nötig ist. Mit Wolle und Flachs umzugehen, hier bezieht sich Wolle und Flachs auf Grundmittel der Arbeit. Später wird ja gesagt, dass sie dann noch Teppiche und was weiß ich alles macht. Und hier wird erstmal das Grundmaterial besorgt, nämlich Wolle und Flachs. Aus denen werden nämlich all die anderen Dinge, die später genannt werden, produziert. Das heißt, sie sorgt schon für grundsätzliche Grundlagen im täglichen Leben, für das, was erarbeitet werden muss, das, was gemacht werden muss. Es wird dann noch weiter beschrieben, was sie tut. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von fern. Also, ich habe den Eindruck, das, was der Schreiber hier, der Lemuel, besonders betonen will, der das hier ausdrückt, ist, die Frau sieht nicht nur nach der einfachsten Lösung. Also, wenn gesagt wird, sie bringt ihre Waren von fern, das bedeutet, sie sucht, wo ist wirklich das Beste, was man bekommen kann dafür. Was jetzt für meinen Haushalt, nicht das teuerste oder so, sondern das, was jetzt am idealsten ist. Und dann scheut sie auch keine Mühe, dem nachzugehen. So wie das Kaufmannsschiff, der macht einen weiten Weg, um dann seinen Gewinn zu machen. Die Frau tut das, um Gewinn für das Haus zu haben. Sie geht nicht nur gerade vor die Tür, meinetwegen, wenn sie jetzt kaufen würde, das hier die Wolle und den Flachs, da, wo das gerade das erste Geschäft, geht sie hinein, sondern sie überlegt sich genau, wo ist die beste Qualität, wo bekomme ich das am günstigsten, und dann geht sie auf die Suche, ist verantwortungsvoll dabei, sie setzt auch Energie und Kraft ein, so wie der Kaufmann das hier auch tut im Vergleich. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Haus und dem Gesinde, was ihm zuvorkommt. Naja, also jetzt müssen wir erstmal fragen, wie ist das mit dem Gesinde bei euch zu Hause? Also habt ihr so ein paar Knechte und Mägde? Also einmal hatte meine Tochter mir dann gesagt, dass wir das zu Hause haben. Da hatte sie mich gesagt, ja, meine Frau sei ihre Dienerin. Also da hatte dann sie gesagt, nicht, also hier, hol mal das so am Tisch. Da hat meine Frau gefragt, ja, denkst du, dass ich deine Dienerin bin? Ja, nicht, also du musst das jetzt tun, so. Und ja, also von daher dann, ja, aber das ist damit natürlich nicht gemeint. Umgekehrt ist auch nicht damit gemeint, dass die Knechte und Mägde, das sind jetzt die Kinder, nicht? Das natürlich auch nicht. Also die streichen wir mal heraus, die meisten von uns haben keinen solchen Großhaushalt, aber ihr seht ja, diese Frau kommandiert nicht nur herum, also jetzt setzt sich bequem auf ihr Sofa und sagt jetzt also, Markt dahin, Knecht dahin, macht das, sondern sie steht sogar noch auf, bevor die Mägde und Knechte aufstehen. Das ist ja hier vor der Zeit. Vor der Zeit bedeutet, bevor der Wecker klingelt sozusagen. Der Wecker klingelt, jetzt wird das ganze Haus wach, jetzt gehen alle an die Arbeit, noch davor macht sie sich auf den Weg, um alle schon vorzubereiten. Dass wenn es jetzt anläuft am Morgen, dann läuft das auch richtig. Jetzt muss nicht erst gesorgt werden, muss nicht geplant, überlegt werden. Das hat sie vorher schon getan. So soll das hier gezeigt werden. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr Frauen dazu sagt, nicht? Ja. Also, dann geht es weiter. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Also, erstmal wird hier gesagt, vom Ertrag ihrer Hände. Das heißt, diese Frau ist fleißig, sie besorgt jetzt was. Es gibt über das, wo sie ihre Familie versorgt hat, hinaus sogar Überschuss. Denn sie kauft das ja von dem Überschuss. Hier steht ja vorher, ihre Familie wird satt, hat nie Mangel. Und dann hat sie vom Ertrag ihrer Hände noch mehr übrig. Und das investiert sie jetzt wiederum nicht in erster Linie dafür, dass es mir gut geht. Das bleibt ja auch noch. Sie wird ja mit satt hier. Sie hat ja mit davon, das schon. Aber auch wieder für das Wohl der Familie einzusetzen. Und hier finde ich es ganz interessant, so ein bisschen klingt hier mit drin, diese Frau scheint recht geschäftstüchtig zu sein. Wir könnten fast sogar den Eindruck haben, die geht einem offiziellen Beruf nach. Denn die hat plötzlich ein Wirtschaftsunternehmen, können wir sagen. Die hat plötzlich einen Weinberg, die hat Felder, nach denen sie trachtet. Wir können sagen, hier steht ja, sie trachtet nach einem. Man kann das auch übersetzen mit wie, sie hat Lust danach, sie freut sich darauf, es macht ihr Spaß. Sie hat ja so Spaß gewonnen am Geld verdienen, aber nicht für sich selbst, sondern an dem, wie das klappt und wie das läuft, die Arbeit und wie das gelingt. Jetzt denkt sie daran, ihr Gebiet noch zu erweitern, das auch noch mit hineinzunehmen und diesen Acker und Weinberg zu haben, den es vorher nicht gab. Also sie arbeitet hier in einer gewissen Weise durchaus auch außer Haus, begrenzt. Sie vernachlässigt ja nicht das Zuhause. Diese Verpflichtung ist ja erst da, die erfüllt sie. Und dann geht sie sogar hier nach außen, um dort noch etwas mit zu erledigen, was zum Wohl der Familie des Hauses beiträgt. Nun, hier besteht sicherlich keine allgemeine Verpflichtung für jede Frau, berufstätig zu sein, aber so eine gewisse Aktivität außer Haus, auch Verantwortung zu übernehmen, ist hier zumindest mit erwähnt. Die müssen wir zumindest dabei zur Kenntnis nehmen, sofern sie nicht die Verpflichtungen, die zu Hause sind, durchstreicht oder eben sich dagegen wendet. Dann lesen wir weiter, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Also dieses Gürten der Lenden mit Kraft, jetzt können wir uns vorstellen, was ist denn, wie mache ich denn einen Gürtel und das ist Kraft, wie komme ich durch einen Gürtel Kraft? Hier hat also keine Magie mit gemeint bei Walt Disney oder so etwas, der Kraftgürtel, nicht? Den mache ich um und zack, dann springe ich da umher, wie super, Frau, das nicht, sondern das ist ähnlich gemeint wie beispielsweise bei der geistlichen Waffenrüstung, da ist das ja auch eben, dass wir uns gürten sollen und stiefeln sollen und Helm aufsetzen sollen, das ist ein Bild. Denn wir müssen wissen, dass bei den Juden wurde häufiger, für charakterliche Eigenschaften wurden häufiger als Vergleich dazu, wurden Kleidungsstücke angewandt. Deshalb, die Juden, die ersten Christen waren ja auch zum größten Teil Juden, die das geschrieben haben. Und so war ja Paulus ursprünglich auch Jude. Und wenn er im Epheserbrief das erwähnt, dann ist das diese Tradition, aus der das kommt. Also Charaktereigenschaften zu benutzen und zu vergleichen mit wichtigen Kleidungsstücken, so wie hier mit dem Gürtel. Dazu hat man den Gürtel häufig auch genommen, um dann die störenden Kleiderfetzen hochzubinden. Nicht? Also wenn du dann mit so einem langen Gewand durch die Gegend gelaufen bist, durchs Haus, dann bist du immer gestolpert. Also hat man mit einem Gürtel dann auch das Kleid ein bisschen hochgebunden, um dann kräftiger an die Arbeit gehen zu können. Also insofern könnte man sagen, hier steckt vielleicht noch ein bisschen von diesem Bild drin, was der Gürtel bedeuten kann. Aber was hier in erster Linie ist, soll gesagt werden, sie strebt eben nach Kraft hier. Also sie sucht nach der Kraft. Können wir sagen, woher bekommt sie die? Sicherlich nicht durch Meditation oder so, sondern, das lesen wir auch in den Sprüchen, durch Gott. Dann lesen wir, sie merkt, also wenn wir jetzt sagen, die Kraft ihrer Arme, nicht? Ihr könnt ja mal prüfen, wie kräftig eure Frau ist, vielleicht so, ja, wie viel sie stemmen kann, so, und ob das schon da ist, oder. Aber das ist hier natürlich nicht in der Hinsicht gemeint, sondern es meint einfach Kraft für die Aufgaben, die ihr anstehen. Die sucht sie. Und da gürtet sie sich, das heißt, sie bereitet sich dafür vor. Jetzt die Frage, wie sucht sie diese Kraft? Ja, sicherlich erstmal in der Ruhe bei Gott. Das ist ja das, was die Weisheit uns immer wieder vor Augen führt. Dann geht es weiter in Vers 18. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt es nachts nicht. Nun, das bedeutet nicht in erster Linie, dass ihr die ganze Nacht durcharbeitet. Also nicht, dass ihr eure Männer jetzt hier ranschickt und sagt, was? 1 Uhr in der Nacht und du stehst schon ins Bett? Das geht nicht. Hier steht, die ganze Nacht verlischt ihr Licht nicht. Das hat auch nicht damit zu tun, dass eure Frau möglicherweise eine Energieverschwenderin ist und im ganzen Haus die Lampen brennen lässt die ganze Nacht durch, sondern das ist in dem Zusammenhang mit dem Gewinn, der vorher erwähnt wird. Denn hier soll einfach ein Zeichen gemacht werden, die muss nicht ständig so sparsam sein, dass das Licht ausgestellt wird, nicht im Überfluss, sondern sie hat so viel durch ihre Arbeit erreicht, dass sie so viel haben, dass sie auch des Nachts einmal eine Lampe brennen lassen können. So, ich weiß nicht, vielleicht um aufs Klo zu gehen oder was weiß ich. Jedenfalls, sie muss nicht so sparsam mit dem Öl sein, dass sie immer sofort sagt, also sobald es dunkel wird, dann wird das Öl ausgestellt. Das ist damit in erster Linie gemeint. Also eine Frau darf auch ruhig schlafen. Nicht? Könnt ihr hier durchaus rausziehen. Das heißt nicht, dass eine Frau nur Tag und Nacht arbeiten soll und der Mann sich währenddessen schlafen legt und die Früchte der Arbeit seiner Frau genießt. Das ist damit nicht gemeint. Nicht? Gut, ja, vielleicht, nicht so, ja, wäre ja eine attraktive Variante. Kann ich euch alle da ein großes Plakat von Sprüche 31 mitgeben, die Männer können das ihrer Frau dann in die Wohnung heften, nicht? Und jeden Morgen dann sagen, also heute, denk daran, nicht? Und so. Ja, aber für die Männer, ja. Ja, also ich hoffe, ihr ordnet das hier richtig ein, das war jetzt ja nicht so gemeint, nicht? Ich sage nicht bewusst, ja. Also manche und viele dieser Dinge gelten ja durchaus auch für Männer. Aber hier jetzt etwas weiter. Also ihr Licht erlischt nicht. Sie streckt ihre Hand aus nach dem Rocken und ihre Finger fassen nach der Spindel. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn ein Rocken? Ja, und ich muss ehrlich gesagt sagen, so ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich habe dann natürlich nachgelesen, was der Rocken bedeutet. Rocken und Spindel, also die haben damit zu tun, dass du Flachs und solche Sachen spinnst, dass du da Stoff und Wolle, also Faden und so etwas rausmachst. Dafür braucht man einen Rocken und eine Spindel. Aber also das sind einfach zwei Teile, die an dieser Spinnmaschine dran sind. Die Spindel und der Rocken. Aber welche Teile genau, da weiß vielleicht einer von euch mehr darüber Bescheid. Ich habe noch nie gesponnen, also ich meine nicht in diesem Sinne. Und bei der Geschichte von Dornröschen oder so, da kommt ja auch nur die Spindel vor, ne? Die wird dann meistens dargestellt, also der Rest. Jedenfalls hier wird einfach gesagt, sie arbeitet selbst. Sie leitet nicht nur andere an, sie ist dabei zu arbeiten. Und wie gesagt, sie macht hier auch den Stoff selbst, sie sorgt für das Haus und so. Das wird nochmal hier etwas einfach erläutert. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Arm und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Hier finde ich auch ein wesentlicher Aspekt, der den Charakter einer Frau bestimmen kann, ist hier, sie arbeitet nicht nur für sich selbst, sondern sie arbeitet, um zu haben, um anderen geben zu können, die in Not leiden, denen es schlechter geht als ihr. Und das gibt sie nicht nur als großzügiges Almosen, sozusagen, naja, so gut, jetzt muss ich auch noch meine Spende geben, meine 10% sind doch nicht ausgefüllt von dem Gewinn, den ich eingefahren habe, sondern hier steht ja, dass es eine direkte Zuwendung gibt. Ich würde dieses, sie reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Das heißt, sie schmeißt ihm nicht nur das Essen hin vor die Tür, sondern sie geht dahin. Handreichen bedeutet, da gibt es einen Körperkontakt, da gibt es eine innige Verbindung. Das heißt, ihr geht es ans Herz, auch da, wo Menschen außerhalb der Familie leiden. Das spricht gegen den Individualismus oder wie man manchmal sagt, das Cocooning, also dieses Abgeschlossensein, nur für uns, nur für unsere Familie. Alles, was darüber hinaus ist, interessiert keinen. Nein, eine Frau, nach dem Herzen Gottes könnten wir ja sagen, sieht auch, wo es Not über die eigene Familie hinaus gibt und ist bereit, da sich emotional oder auch materiell von dem, was sie erarbeitet hat, abzugeben, um diesen Menschen Hilfe zu bieten. Das ist also das, was hiermit gemeint ist. Sie fürchtet für die Ihre nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Nun, damals gab es nicht in jedem Haus eine Zentralheizung, deshalb brauchte man, wenn es kalt wurde, man nicht frieren wollte, dicke, wollene Kleider. Also hier soll einfach mit gesagt werden, die Frau fürchtet keine Notlage. Also es kann jetzt Es können natürlich außergewöhnliche Sachen passieren, aber mit dem man rechnen kann. Jetzt kommt bald diese Notsituation. Meinetwegen, da zu Weihnachten kommt das und das, oder jetzt haben wir ein bisschen Geld knapp, oder jetzt müsste gespart werden da. Die Frau hat das im Blick. Es wird keine Notsituation geben, wo nun alle leiden in der Wohnung, weil die Frau vorausschauend ist. Sie plant auch schon länger im Voraus in ihre Arbeit. Es ist nicht nur so, dass sie das besorgt, was heute an dem Tag wichtig ist, sondern das, was auch in die Zukunft hinein weist. Dann geht es weiter. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Hier soll nicht gesagt werden, dass sie nun, entgegen dem, was wir vorher in den Sprüchen gelesen haben, nur auf ihren äußerlichen Schmuck aus ist. Denn hier wird ja gesagt, dass sie Purpur oder diese feine Leinwand braucht. Manche Übersetzer schreiben auch wertvolle Stoffe aus Byssos. Steht das bei euch mit drin? Ja, und das meint mich genau dasselbe. Byssos ist eine Stadt in Ägypten und die war bekannt für besonders feine Leinwand. Wir könnten sagen, vielleicht wie Brüsseler Spitzen oder so etwas, ne? Wo man sagt, also da, das ist was jetzt Besonderes. Und das erwirbt sie durch das, was sie kauft. Sie kleidet sich auch damit. Wir sehen hier durchaus, kann die Frau dann attraktiv und hübsch aussehen. Wir merken, dass sie das nicht tut, indem sie es anderen wegnimmt. Denn vorher haben wir ja schon gelesen, sie sorgt dafür, dass ihr ganzes Haus genug hat, dass genug Kleider da sind, dass genug zu essen und zu trinken da sind, dass keiner zu wenig hat. Aber eben, es bleibt auch noch dafür da, sich selbst hübsch zu machen, sich selbst schön zu machen und das sogar mit den edelsten Stoffen, die man damals kannte. Nämlich hier diesen Stoffen aus Byssus, also dieser feinen Leinwand und Purpur. Purpur, eben eine der wertvollsten Stoffe, die man damals gehabt hat, meistens für Könige gewesen sind. Also durchaus. Sie kann auch an sich selbst denken, sie soll auch an sich selbst denken, sie sorgt auch für sich selbst, allerdings nicht zum Nachteil der anderen, sondern daneben. Dann haben wir ihr Mann, ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. In den Toren, das kennt ihr sicherlich, damals wurden die Ältesten einer Stadt, waren in den Toren die, die bestimmt haben, die Regierung gehabt haben über eine Stadt. Das waren die, die in den Toren waren. Und hier steht eben diese Frau, wir haben vorher schon gelesen, ist eine Krone für ihren Mann oder ein Schmuck für ihren Mann. Und das soll hier nochmal ausgedrückt werden. Es ist so, dass der Mann unheimlich natürlich davon profitiert, von solch einer Frau. Weil dann kann er es seiner Arbeit nachgehen. Eine Frau steht sozusagen dahinter und das, was wir manchmal so leichtfertig sagen, ja, der Mann kann ja seine Arbeit nur durch seine Frau tun. Das wird hier deutlich gesagt, ja, das ist tatsächlich so. Nur wenn die Frau auch diese Position einnimmt, dann kann der Mann das überhaupt. Dann verdankt er ihr das, diese Position einzunehmen, diese Aufgabe zu erfüllen. Also ihr Männer, ihr Frauen arbeitet nicht nur für euch selbst, das, was ihr tut, dient auch zum Wohl, nicht nur der Familie, nicht nur der Armen, sondern auch eures Mannes. Was der tut, kann er nur durch euch tun, soll hier gesagt werden. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel und gibt sie dem Händler. Hier merken wir wieder dieses Geschäftstüchtige, was wir vorher schon haben, auch, dass sie selbstständig handelt, ohne bei jeder Kleinigkeit ihren Mann zu fragen. Also jetzt, wenn wir sagen, die Unterordnung unter dem Mann besteht nicht darin, bei jedem kleinen bisschen zu fragen, darf ich das verkaufen, darf ich das kaufen? Sie kauft hier ja sogar den Weinberg, also er ist ja eine größere Investition als eben der Gürtel oder dieses Stoffstück, ohne den Mann zu fragen, der steht da nicht. Sondern da steht, sie hat Lust danach, ihr gefällt das, sie überlegt natürlich weise, dann entscheidet sie. Im Vertrauen natürlich, dass ihr Mann ihr geschenkt hat. Ihr Mann weiß, der kann ihr vertrauen und überlässt es ihr auch, diese Entscheidung zu treffen. Und sie tut es. Also hier auch eine Eigenständigkeit, eine gewisse Eigenständigkeit. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Kraft und Würde sind ihr Gewand, heißt natürlich wiederum übertragen, Gewand, das, was man sich kleidet. Das ist das, was sie kennzeichnet, diese Würde. Sie lässt sich nicht selbst gehen, sie macht sich nicht selbst lächerlich vor anderen. Sie richtet sich nach dem, was Gott ihr aufgetragen hat. Sie lacht des kommenden Tages, weil sie weiß, ist alles vorbereitet. Sie ist fröhlich. Sie ist jemand, der nicht missmutig in den nächsten Tag hineingeht, nur über die Arbeit stöhnt, sondern weiß, ja, das ist geplant, das läuft, das geht gut. Und ich weiß, Gott ist dabei vor allem. Nicht nur ich selbst, sondern Gott ist dabei. Und es verbreitet sich Fröhlichkeit im Haus. Sie tut ihren Mund mit Weisheit und ihre Zunge ist gütige Weissagung. Das bezieht sich wahrscheinlich eher auf Gespräche, natürlich mit dem Mann, aber auch auf Korrektur innerhalb der Erziehung. Das heißt, wenn sie spricht, die Kinder merken, da ist Vorbild. Wenn sie zu Nachbarn spricht, zu anderen Freundinnen und Frauen spricht, dann merkt sie, das ist gekennzeichnet von dem Willen und Denken Gottes, denn das ist ja Weisheit. Das heißt, das, was sie spricht, ist nicht, wie wir vorgesehen haben, Torheit, Zank, üble Nachrede, Geheimnisse verraten und was weiß ich alles, sondern das ist, das Weisheit strömt aus. Ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur der Fleiß, sondern auch gerade das, wie gehe ich mit meinen Worten um. Die restlichen Verse werde ich ein bisschen schneller machen, weil ja einige von euch auch dann bald wegfahren wollen. Sie schauen, wie es in ihrem Hause zugeht. und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Das ist relativ klar. Also sie schaut, sie ist mit dabei, auch was andere tun, und ist eben nicht faul. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Und das ist, was er sagt. Es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Das wäre doch schön, nicht? Und was wir hier sehen ist, die Frau arbeitet nicht, soll nicht für sich einsam und allein arbeiten. Sie soll eigentlich die Anerkennung ihres Mannes haben. Hier ist ja sogar eine öffentliche Anerkennung. Und zwar nicht eine, die nur lächerlich oder pro forma ist. Einmal sozusagen am Muttertag, na ja, du bist die beste aller Mütter oder Frauen. Das ist auch schön, natürlich, klar. Aber das sollte auch zwischendrin sein. Hier steht, da wo der Mann auftritt, da redet er davon, was seine Frau tut. Lobt sie auch vor anderen. Das bedeutet natürlich auch, sollte sie selbst loben für das, was sie tut. Das soll etwas Ermutigung, Selbstbestätigung für die Frau sein. Natürlich braucht das auch jede Frau, klar. Und das soll uns hier vor Augen geführt werden, gesagt werden. Wahrscheinlich eine beständige Herausforderung für uns als Männer. Also als ich dieses hier vorbereite, habe ich mir gedacht, ja, ich tue das eigentlich zu wenig. Nicht? Und das sollte eine Herausforderung für uns als Männer sein, das auch zu tun. Selbst wenn du jetzt sagst, nein, bei meiner Frau kann ich das ja noch nicht tun. Die ist ja noch nicht so wie in den Sprüchen. Noch nicht so fleißig genug, die arbeitet nicht Tag und Nacht. Also nee, da kann ich das nicht tun. Wenn die so ist, dann mache ich das. Na, das ist damit ja nicht gemeint, sondern nach Möglichkeit schon vorher. Nicht? Schon vorher damit beginnen, das zu sehen, wo sie auch diesem entspricht. Dann, lieblich und schön sein ist nichts. Ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Hier wieder gesagt, die äußere Schönheit ist gut. Der Schmuck der Frau, wir sehen ja, Leinwand und Purpur ist auch gut. Aber das Erste, was Lob verdient, ist hier dabei die Furcht des Herrn. Sich dem Herrn unterzuordnen, Weisheit zu haben. Wichtiger als Schönheit. Und das Letzte, gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Also das, was sie tut, das spricht für sich, das wird nach außen deutlich, das bringt Lob für das Haus und für sie selbst. Nun, damit möchte ich abschließen. Sozusagen eine Herausforderung für alle Frauen und Männer, denn wir sehen ja, wie die Aufgabe der Frau eng mit den Männern verzahnt ist. Wir haben gesehen, Vertrauen gegenüber zu haben, Weisheit zu fördern, Frauen zu loben, sie zu unterstützen und so weiter und so weiter. Viele Dinge, die Männer angehen und natürlich auch manche Punkte, die hier die Frauen angehen. Männer, seid dankbar für eure Frauen, seht, wo Gott euch dadurch gesegnet hat, sagt ihnen das auch. Frauen, versucht danach zu sehen, was sind Maßstäbe Gottes für euer Leben, wo es Veränderung geben kann, und seid bestätigt da, wo ihr dem lebt, entsprechend wie es darin steht. Und denkt immer daran, hier ist natürlich das Idealbild vor Augen gemalt. Das Idealbild von dem, was wahrscheinlich keiner von uns erreichen kann vollkommen, aber was uns nicht entmutigen sollte, sondern sagen, na, also dann probieren wir es erst gar nicht. Sondern ein Idealbild, das wird uns vor Augen gestellt, dem sollen wir nachstreben, dem ähnlicher werden, wie es da steht. Ja, wir wollen zum Ende dieser Morgenstunde miteinander beten. Ich möchte euch wiederum bitten, dazu aufzustehen.